Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Heute freue ich mich auf meine Gäste aus dem Familienhafen Hamburg, Silke Janke Bau und Björn Pitzelt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Der Familienhafen Hamburg ist ein ambulanter Kinderhospizdienst und bietet Familienunterstützung, in denen ein Kind, ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener die Diagnose einer unheilbaren Krankheit bekommen hat. Der Familienhafen bereitet Menschen auf eine ehrenamtliche Tätigkeit in den Familien vor und steht im engen Kontakt mit den betroffenen Familien, verbindet Familien und Lotsen mit viel Feingefühl und fachlicher Einschätzung. Bevor wir weiter inhaltlich dazu sprechen, möchte ich euch Silke Janke Bauch und Björn Pitzelt vorstellen, was sie zu dieser Arbeit geführt hat und mit welcher Voraussetzung sie diese Arbeit machen. Liebe Silke, ich freue mich, wenn du dich einmal vorstellst. Ich weiß, du bist Kinderkrankenschwester. Was hat dich zu dieser Arbeit gebracht?
Ich habe vor vielen Jahren Kinderkrankenpflege gelernt und habe dann im Laufe meiner beruflichen Zeit in unterschiedlichen Bereichen hineingeschaut und bin dann bei einem häuslichen Kinderkrankenpflegedienst gelandet, weil ich immer die Aufgabe im häuslichen Bereich sehr wichtig fand, dass Eltern Entlastung erfahren und gestärkt werden in der Pflege ihres Kindes. Und in der Zeit habe ich mit dem Fokus Behandlungspflege einige Familien begleitet in der Sterbephase ihres Kindes und habe da gemerkt, da liegt irgendwie eine Stärke von mir. Und habe mich dann weitergebildet in dem Bereich und bin so vor 4 Jahren im Familienhafen gelandet.
Vielen Dank, Silke. Wir können nachher auch noch mal weitere Details dazu besprechen. Jetzt würde ich gerne Björn vorstellen. Lieber Björn, du bist Krankenpfleger und wie ist dein Weg in den Familienhafen?
Genau, also ich bin Krankenpfleger, das stimmt. Komme aus einer anderen Ecke als Silke und habe nach meiner Krankenpflegeausbildung auch ein paar Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Habe dann eine Weiterbildung besucht und auch beendet als staatlich geprüfte leitende Pflegefachkraft. Das hört sich jetzt irgendwie ganz groß an, ist es aber eigentlich gar nicht. Und habe dann mit dieser Weiterbildung 20 Jahre lang die Pflegedienstleitung eines ambulanten Pflegedienstes gemacht. Also ich war eigentlich im Bereich der Altenpflege tätig. Und 20 Jahre lang war eine lange Zeit, war eine intensive Zeit. Und ich brauchte für mich mal dringend eine Veränderung zum einen und zum anderen kenne ich Silke im beruflichen Kontext schon länger und habe auch die Arbeit kennengelernt, die sie gemacht hat in der Kinderkrankenpflege als auch für den Familienhafen. Und ja, so kam dann unser Kontakt zusammen und wir haben uns, verstanden und besprochen und festgestellt, dass wir uns sehr gut vorstellen können, das gemeinsam zu machen. Und seitdem bin ich im Familienhafen. Das ist gar nicht lange, seit Dezember 2019. Ich bin froh, mit dem Team zu sein.
Ja, alles klar.
Macht mir viel Spaß.
Ja, vielen Dank, Björn. Du hattest gerade das Jahr 2019 erwähnt. Wir werden nachher nochmal auf die Zeit unter Corona schauen. Wie war eigentlich die Tätigkeit dort geprägt? Aber als allererstes möchte ich schon nochmal weiter auf die Aufgabe des Familienhafens eingehen. Familien stürzen nach der Diagnose, die sie bekommen, für ein Kind, für eine unheilbare Krankheit, natürlich eine sehr belastende neue Lebenssituation. Sie tragen eine unendlich schwere Last. Und der Familienhafen unterstützt diese Familien, indem sie Lotsinnen vorbereitet, in den Familien auch zu begleiten, an der Seite zu stehen. Was machen denn Lotsinnen in den Familien?
Also, die Idee ist, dass die Lotsinnen die Familien betreuen und begleiten, eigentlich in all den Lebensbereichen im Alltag, wo es gebraucht und gewünscht wird. Die Idee ist, dass wir unser Hilfsangebot sehen, aber die Familien da den Kurs vorgeben, die sagen, was sie benötigen, was sie brauchen. Das kann ganz kleinschrittig sein, dass Lotsinnen vielleicht einmal die Woche bei dem erkrankten Kind sind, während die Mutter vielleicht mal eine Auszeit für sich braucht, zum Sport geht oder einfach mal einkaufen gehen kann. Es kann auch einfach sein, dass Lotsinnen sich um gesunde Geschwisterkinder kümmern, die oft in dieser schweren Familiensituation in zweiter Reihe stehen.
Also sehr vielfältig der Einsatz, ist nicht von vornherein festgelegt. Man schaut, was brauchen die Familien tatsächlich. Und es kann, egal welches sozusagen, welcher Teil der Familie Unterstützung braucht, der Lotse, die Lotsin kann sich dort quasi andocken.
Genau, also ich vielleicht ist das nochmal ganz wichtig, drauf zu schauen, dass unsere Lotsinnen für die Familie erstmal da sind. Ne? Und im Laufe der Begleitung, also man hat jetzt nicht drei Familien, die man begleitet, sondern man wird an eine Familie angedockt, sage ich mal so. Und während des Kennenlernens entwickelt sich ja schon was. Und dann ist die Aufgabe eben vielfältig, aber der Kern dieser Sache ist eigentlich die Zeit, die geschenkt wird. Ne?
Geschenkte Zeit.
Genau.
Und das in einem sehr positiven, wertvollen Ansatz gemeint, würde ich sehen. Ne?
Auf jeden Fall. Also es hört sich vielleicht jetzt erstmal komisch an, ja, was ist schon eine Stunde, aber für Familien in so einer Ausnahmesituation ist eine Stunde wirklich ein großes Geschenk.
Das heißt, die Lotsinnen gehen in die Familien, gehen in das private, häusliche Umfeld und bieten sich mit ihrer Zeit an. Und dann wird gemeinsam geschaut, wo passt es denn tatsächlich? Was können die Familien gut gebrauchen? Wo empfinden sie diese Unterstützung wertvoll? Im Zweifel können die Lotsinnen dann aber auch wieder mit euch ins Gespräch einsteigen. Wenn sie nicht so unsicher sind, wenn sie nicht genau wissen, was jetzt passt, dann würden sie euch beide ansprechen.
Unbedingt. Also das ist ganz wichtig, dass wir mit den Lotsinnen und auch mit der Familie im Austausch sind. Ne?
Dass ihr das begleitet.
Genau, genau.
Ich weiß aufgrund des Kurses, den ich bei euch auch besuche, dass die Lotsinnen eine Supervision bekommen und auch im Laufe der Betreuung Teamsitzungen weiterhin haben können und sowieso, dass es zum Auftakt der Arbeit eine Schulung gibt. Die Schulung ist sehr umfassend. Vielleicht könntet ihr noch mal vorstellen, was ist eigentlich Inhalt der Schulung zur Vorbereitung auf diese ehrenamtliche Tätigkeit?
Also ich sehe die Schulung ist erstmal nicht irgendwie ausgedacht von uns in den Themenbereichen, sondern angelehnt an das Curriculum vom Bundesverband Kinderhospiz, in dem wir Mitglied sind. Und dass die Schulung soll ein Handwerkszeug darstellen. Was erwartet mich überhaupt? Welche Erkrankungen begegnen mir in der Familie? Welche Problematiken?
Als Beispiel werden Themen sich angeguckt und besprochen, was zum Beispiel Trauerarbeit angeht. Das ist natürlich dann ein großes Thema in den Familien, ab dem Augenblick, wo eine Diagnose bei einem Kind gestellt wird. Da beginnt ja im Prinzip schon auch die Trauer. Und das ist ein wichtiges Thema, wo die Lotsen darauf vorbereitet werden müssen. Viele Ehrenamtliche, die sich bei uns vorstellen mit der Idee, sich ehrenamtlich zu betätigen, oder bekommen eigentlich dann auch erst im Laufe des Kurses tatsächlich so eine vollständige Idee für sich, auf was sie sich da eingelassen haben. Und das ist auch gut so, das soll auch Inhalt des Kurses sein, dass wir gemeinsam in den 120 Stunden gemeinsam herausfinden, wo jeder Einzelne steht. Bevor er begonnen hat, bevor er überhaupt angefangen hat, sich Gedanken zu machen, sich ehrenamtlich zu betätigen, bis dahin, dass er uns kennengelernt hat, den Kurs begonnen hat, den Kurs dann auch schon einige Stunden gemacht hat, da soll ein Ziel eben auch sein, sich gemeinsam kennenzulernen. Und der Lotse für sich, sich auch kennenzulernen und zu wissen, war das eine gute Idee, bin ich auf dem richtigen Wege. Mhm. Und unsere Erfahrung zeigt, dass es genau oft so ist. Es darf auch mal sein, dass jemand im Laufe des Kurses feststellt, nee, das ist es doch nicht. Mhm. Also ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt, die Belastung, die ist zu groß für mich. Und dann ist es auch gut, das für sich herauszufinden, das zu äußern. Und man darf dann auch den Kurs auch abbrechen und sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Aber viel öfter stellen wir fest, dann nehmen wir auch mit, dass die alle Lotsen, die bei uns beginnen, sich eigentlich bestätigt fühlen mit der Idee, mit der sie begonnen haben.
Mhm. Ja, vielen Dank. Es ist ja so, dass wenn man Menschen davon berichtet, von dieser Aufgabe oder auch von den Kursen oder dass man vielleicht so einen Kurs besucht, die meisten erstmal fragen, boah, das ist aber ein sehr schweres Thema und kann man das überhaupt gut leisten? Die Stimmung in den Kursen ist, glaube ich, ganz oft eine ganz andere. Es ist sehr viel Humor dabei, sehr viel Power. Die Menschen sitzen dort nicht sozusagen in einer Schwermut, sondern es ist eigentlich ganz viel Energie im Raum. So habe ich es erlebt. Erzähl du mal, Silke, wie siehst du das?
Ja, das hast du sehr schön in Worte gepackt. Im Grunde genommen ist es so. Also das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Und wir haben in den Schulungskursen, aber auch so im Familienhafen immer auch Raum für die Trauer und für Tränen, die auf jeden Fall auch mit dazu gehören. Aber wichtig ist uns auch in unserer Arbeit, dass dieses Thema Sterben und Tod den Platz bekommt im Leben, der ihm zusteht, sage ich jetzt mal so, denn es gehört dazu. Und es ist weitaus weniger erschreckend, wenn wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen, das Thema einfach in unsere Mitte nehmen und am Ende der Schulung auch wissen, ja, es gehört dazu, aber es gehört eben auch ganz viel anderes dazu. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall hat jede eigene Schulung, also jeder eigene Kurs auch seine eigene Dynamik. Mhm. Also.
Ja, verstehe. Das heißt, für dich ist es immer interessant, welche Menschen finden zusammen und wie ist deren Kommunikation untereinander?
Genau. Mhm. Ja, es ist schon auch sehr wichtig, sich auf diesen Kurs einzulassen und auch selber auf sich selber zu schauen. Ne? Mhm. Dann den Familien ist nicht damit geholfen, sage ich mal, wenn jemand kommt mit ganz viel Ideen, was alles vielleicht verändert werden muss, sondern es ist ja immer wichtig, im Hier und Jetzt zu bleiben und sowohl die Lotsinnen als auch die Familien, dass die irgendwie immer da abgeholt werden, wo sie auch wirklich gerade stehen.
Mhm. Ich würde gerne noch mal beispielhaft so eine Situation in der Familie anschauen. Die Familien bekommen eine Diagnose, dann haben sie ganz umfassend viele Professionen, mit denen sie zu tun haben, Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte, Physiotherapeuten. Also es kommen unterschiedliche Professionen in die Familie hinein und die Lotsinnen sind dann auch noch begleitend da. Wie würdest du das beschreiben? Womit sind die konfrontiert?
Also ich glaube erstmal, bis es überhaupt zur Diagnose kommt, es ist im Kinderbereich häufig schon eine ganz lange Zeit, in dem das Kind auffällig ist. Also ich bin selber Mutter von zwei Töchtern. Man ist in Sorge, was ist eigentlich jetzt los? Man kann nichts greifen und irgendwann kommt dann eine Diagnose und die dann heißt, okay, ihr Kind wird auf alle Fälle nicht das Erwachsenenalter erreichen und dann bricht für die erstmal diese ganze Lebensplanung, die Vorstellung von einem Leben auseinander und dann läuft sowas Automatisches, Krankengymnastik, Ärztebesuche, noch weitere Blutentnahmen, Diagnostik, Behandlung und ich glaube, da ist ganz viel ich sag mal, Wirrheit, also man weiß eigentlich gar nicht, wohin geht jetzt die Reise. Und wenn dann eine Lotsin oder ein Lotse einsteigt in die Familie, dann ist erstmal jemand da, der zuhört. Und das ist im Grunde genommen eben auch was ganz, ganz wertvoll ist, dass jemand da ist, sich erstmal ungeschminkt anhört, was eigentlich los ist, ob der Arzt freundlich war oder die Physio wieder einen Termin abgesagt hat oder man kein Verständnis für Stresssituationen bekommt. Und genau, wenn wir an dem Punkt dann anknüpfen können und jemand dort ist, der da wertfrei sitzt und sich das alles anhört, ich glaube, dann passiert ganz viel in den Familien, dass so ein Stück weit das angenommen werden kann und man Raum findet für Trauer und all diesem ganzen Paket.
Du hast es vorhin so schön gesagt, das Leben gehört, also Sterben gehört zu unserem Leben dazu. Und wenn wir es in die Mitte nehmen, den ganzen Prozess ist ein nicht passendes Wort, also alles, was dazu gehört, dann ist es dort, wo es hingehört, einfach bei uns Menschen. Das finde ich nochmal schön, das so herauszustellen, weil viele Angst haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die es professionell machen müssen oder machen, weil sie sich dafür entschieden haben, die tun es. Und viele gucken aber auch gerne weg, weil sie Angst haben davor. Warum ist das so ein angstbesetztes Thema? Also ich meine, das ist jetzt eine sehr philosophische Fragestellung, aber warum ist das so? Björn, hast du eine Idee?
Wenn man das Thema, die Belastung so mal sieht und das Thema Sterben und Tod mit in die Mitte des Lebens rücken nimmt, dann habe ich festgestellt, dass die Familien trotz dieser schwierigen Situation super positiv sind, weil sie nämlich genau dieses Thema in die Mitte rücken. Und nicht ausgrenzen und ausblenden, sondern sie nehmen es mit rein, weil es eben auch da ist. Da habe ich festgestellt, dass dieses Negative und dieses Belastende gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Natürlich ist es da, gerade wenn eine Diagnose ganz frisch ist und erstmal alles auf den Weg gebracht werden muss und organisiert werden muss. Aber da das immer alles offen angesprochen wird von allen Seiten, von den Ärzten, von den Therapeuten, die Lotsen, wir als Koordination. Es ist ein Thema, was mit zum Leben dazugehört. Und dann eben einfach, ich sag mal, so in Anführungsstrichen, einfach mit dazugehört. So. Es ist dann nicht das allumfassende, belastende Thema, was über der Familie hängt. Sondern es wird mitgenommen und die Familien versuchen bestmöglich, das mit in ihren Familienalltag mit zu integrieren. Und ich erlebe die Familien und auch die betroffenen Kinder als positive Menschen, fröhlich zum Teil auch, wo ich am Anfang dachte, wie passt das so zusammen? Aber das ist genau der Grund. Sie nehmen eben das Thema in die Mitte des Lebens so.
Ja, okay, vielen Dank, Björn. Silke, ich würde dich bitten, nochmal auch, ohne jetzt in eine medizinische Darstellung aller möglichen unheilbaren Krankheiten einzusteigen, vielleicht 2-3 Stichworte zu geben. Was ist so eine Diagnose und wie lange kann so ein Krankheitsverlauf dauern, bis zum Tod dann eben auch?
Oh ja, also das ist eine große Spanne, aber ich habe jetzt mal eine Idee einer Erkrankung, das ist die Kinderdemenz. Sicherlich haben das einige Hörer auch schon mal gehört. Das ist eine neurodegenerative Stoffwechselerkrankung, das heißt, der Verfall des Körpers ist nicht zu stoppen, nicht aufzuhalten und auch nicht wieder zu verbessern. Die Kinder sind vielleicht bis zum 2. Geburtstag ganz unauffällig, entwickeln sich und bekommen dann die ersten Einschränkungen wie Stolpern oder Hinfallen, können nicht mehr richtig sprechen. Und dann hat man eine Diagnose bestenfalls und weiß, dass diese Kinder dann im Grunde genommen nicht älter als 8 bis 10 Jahre alt werden. So kurz kann man das fassen.
Genau, und dann gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Krankheitsverläufe. Insofern war das auch nur beispielhaft. Das kann ganz anders laufen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Workshop eine Oberärztin des UKEs, die dort auf der Onkologie arbeitet, die auch aus ihrem Arbeitsalltag berichtet hat, womit sie konfrontiert ist. Und es ist immer sehr beeindruckend zu sehen, wie Menschen aus unterschiedlichen Professionen mit dem Thema umgehen, was sie alles leisten und auch die ganze Dialektik zwischen jeder Fall ist individuell und trotzdem muss ich eine gute Routine fahren, damit die medizinische Versorgung auf einem hohen professionellen Niveau gewährleistet ist. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass es die Dialektik nicht abzustumpfen, immer jedes Kind individuell zu sehen und auch die Empathie für die Familie und die Kinder zu haben, aber trotzdem auch Routinen zu können. Das muss man einfach auch leisten können, sonst kann man den Job nicht machen.
Ich glaube tatsächlich, ja, da gebe ich dir recht, dass man für sich eine Routine entwickeln muss. Mhm. Also, dass man mit den Dingen sich auseinandersetzen muss und für sich da auch so einen Fahrplan hat vielleicht für die Besuche. Aber ich denke nicht, dass man, also, ja, das ist total schwer. Also auf der einen Seite eine Routine, aber auf der anderen Seite emotional trotzdem eine Bindung aufzubauen. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Deshalb ist auch in unserem Bereich die Supervision so sehr wichtig und auch der Austausch mit den anderen Lotsinnen, ja. Um vielleicht für sich so eine Idee davon zu haben, wie ist meine Routine. Mhm. Ich würde es trotzdem noch mal von dem wirklich professionellen Bereich in jetzt als Ärztin oder auch als Kinderkrankenschwester sehen, weil man doch als Lotsinnen sich sehr in die Familie hineinbegibt.
Ja.
Also es gehört schon auch eine Routine und eine Distanz dazu, aber man öffnet, glaube ich, trotzdem mehr sein Herz für diese Familie.
Okay. Das heißt, in der Arbeit wird man immer mit viel Emotionen zu tun haben, bei sich selber, bei den anderen. Und das ist ein Teil der Aufgabe der Lotsinnen.
Ja, also ich würde das so sagen, ja.
Mhm. Okay.
Würdest du das auch so sagen,
Björn? Unbedingt. Ja, ganz genau.
Okay. Also noch einmal kurz den Sprung auch zu den Schulungen, die ihr macht, wo ja wirklich viel gelacht wird, wo auch ab und zu mal Tränen fließen, aber wo eine positive Grundhaltung ist. Und was besonders schön auch ist, dass eben sehr viele junge Menschen, die aus ganz anderen Berufsfeldern kommen, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ein Studium des Maschinenbaus, und sich trotzdem entscheiden, dass sie so ein Ehrenamt annehmen möchten. Das Thema Ehrenamt würde ich gerne nochmal mit euch beleuchten. Also wir haben ja hier in der SBB Kompetenz das Ziel, Menschen in eine berufliche Zukunft zu führen und dabei zu unterstützen. Trotzdem bin ich persönlich der Meinung, das Ehrenamt ist ein ganz wichtiger Teil nach wie vor in unserer Gesellschaft, sich sozusagen zu engagieren, einen Teil mit Verantwortung zu übernehmen. Wie siehst du das, Silke?
Ja, ich sehe das auch so, dass es ein Teil unseres Daseins hier in unserem Leben ist, tatsächlich, und dass es ein bisschen verloren gegangen ist und ja auch ein Teil der Hospizbewegung ist. Hospizarbeit kann ohne Ehrenamt gar nicht funktionieren und von daher ist es so wichtig, dass es mehr öffentlich gemacht wird und wir auch dafür offen sind in unserer Gesellschaft. Was toll ist, dass tatsächlich auch junge Menschen ja schon sich mit dem Thema Ehrenamt auseinandersetzen und sich auch öffnen dafür. Ne? Mhm.
Ja. Du sagst, die Hospizhilfe kann ohne Ehrenamt nicht bestehen. Das heißt, sie ist in der Finanzierung nicht voll gedeckt.
Genau, sie ist nicht zu 100%. Wir bekommen eine Förderung, aber nicht zu 100%.
Und würdest du dann eigentlich wollen, dass quasi alles, was in den Familien angeboten wird, auch finanziell abgedeckt werden würde? Oder bist du trotzdem der Meinung, dass das Ehrenamt ein guter Ansatz ist?
Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Ehrenamt ein guter Ansatz ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass unbedingt professionelle Trauerarbeit gefördert werden muss,
ja.
Was im Moment leider überhaupt nicht der Fall ist.
Ja. Ne?
Also eine professionelle Trauerarbeit meint dann schon eine ausgebildete Trauerbegleitung, denn das ist manchmal nötig, wenn so ein Trauerprozess vielleicht ins Stocken gerät oder ganz andere Fragen aufwirft.
Ja, verstehe. Wir haben ja jetzt so einen groben Überblick gegeben über den Familienhafen, über die Menschen, die dort arbeiten, die dort betreut werden, die Menschen, die auf den Weg bringt, als Lotsinnen zu arbeiten. Und ich weiß, dass ihr regelmäßig Infoabende anbietet für Menschen, die sich dafür interessieren, auch als Lotsin zu arbeiten. Wie häufig finden die Infoabende statt?
Also geplant sind da eigentlich immer so 1 bis 2 im Jahr tatsächlich, aber wir haben das jetzt in unserer Arbeit so definiert, jeder ist bei uns jederzeit willkommen. Also wenn man jetzt auf unserer Homepage landet, die so ein bisschen durchforstet und sagt, Mensch, darüber möchte ich mehr erfahren, dann kann man einfach bei uns anrufen oder eine E-Mail schicken und dann vereinbaren wir eigentlich gerne auch so ein persönliches Gespräch.
Mhm. Genau. Und wir hatten noch mal ganz kurz den Blick auf die Zeit unter Corona. Wie stark war die Tätigkeit der Lotsinnen eingeschränkt in diesen Zeiten?
Naja, die Familien haben schon sich abgeschottet und erstmal gesagt, so, wir gucken jetzt mal, wohin die Reise geht, und haben dann aber schnell doch auch wieder ihre Türen geöffnet, ne, weil alles komplett eingefroren war. Also es hat keine Schule mehr stattgefunden, keine Kita-Betreuung, die Physiotherapeuten sind nicht mehr gekommen, die Eltern waren auf einmal komplett mit ihren Kindern 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu Hause. Und unsere Lotsinnen, die haben dann auf jeden Fall von Anfang an telefonischen Kontakt und Video-Anrufe gehabt. Einige haben so Einkaufsdienste übernommen. Mhm. Aber nach einer relativen kurzen Zeit, so finde ich, nach 12 Wochen, haben schon auch die ersten Familien ihre Türen wieder geöffnet. Ne? Mhm. Und ich muss das wirklich sagen, die Lotsinnen sind da großartig. Die haben tatsächlich ihre privaten Kontakte sehr minimiert, um ihrer Familie dann sozusagen an der Seite zu sein.
Mhm. Ja, das
so,
ist sehr
und
schön.
Rückblickend würde ich auch mal sagen, dass es zumindest, was das Engagement jetzt angeht, auf alle Fälle was Positives war. Denn wir haben tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal 2 Schulungskurse, die wir anbieten, weil die Nachfrage des Ehrenamts so groß war.
Mhm. Was irgendwie auch mit der Zeit von Corona zu tun hat, oder?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall.
Die Besinnung auf Werte.
Ja. Nochmal anders zu schauen, ja.
Ja. Ja, vielleicht könnten wir zum Schluss auch noch mal erwähnen, der Familienhafen ist unter dem Dach der Martha-Stiftung und ist als Rechtsform zum ambulanten Pflegedienst St. Markus GmbH angedockt. Ich würde mich bei euch jetzt einfach auch gerne sehr herzlich bedanken, dass ihr für diesen Familienhafen auftretet, dass ihr das Ansinnen und die Themen kommuniziert. Und vielen herzlichen Dank, Silke, Janke Bauch und Björn Pietzelt, für eure Tätigkeit, für euren Einsatz. Vielleicht möchtest du noch was sagen, Silke?
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften, Daniela. Es hat Spaß gemacht, einfach mal von der Arbeit zu berichten und vielleicht den einen oder anderen interessiert gemacht zu haben jetzt für dieses Thema.
Genau, einfach auf die Website gehen, familienhafen.de, dann findet man alle Informationen. Björn, haben wir noch irgendwas gesagt, was du noch nicht loswerden konntest?
Nee, ich bedanke mich auch und fand es auch spannend, mal hier zu sitzen. War eine ganz neue Erfahrung. Genau, und vielleicht erreichen wir jetzt zusätzlich noch mehr Menschen, die uns und die Familie unterstützen wollen. Das wäre super, würden wir uns freuen.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank euch beiden.
Danke. Gerne. Auch.